Wer singt gern Lieder für Gott? Es ist schön, oder? Wenn man, also für mich sind Zeiten in der Anbetung, besonders hier so in der Gemeinschaft mit anderen zusammen, immer Highlights. Ich liebe auch richtig große Konferenzen, wenn da Tausende zusammen sind. Ich habe schon mit 10.000 Leuten zusammen Gott angebetet. Das sind enorme Erlebnisse, ne? Und es ist einfach so schön zu spüren, finde ich, in der Anbetung, im Lobpreis, dass Gott da ist. Er berührt unser Herz. Es ist nicht nur, es ist vor allem kein Konzert oder so von der Band vorne. Es ist auch nicht eine Einbahnstraße, nur wir bringen Gott unseren Dank und unser Lob, sondern es kommt ja auch was zurück, oder? So, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes, heißt es einmal in der Bibel. Und ich spüre das jedes Mal, wenn ich Gott anbete, dass er da ist und seine Liebe fließt, seine Kraft fließt, sein Friede kommt. Manchmal geschieht auch Heilung an uns. Also ich denke, wir brauchen uns auch unsere Emotionen nicht zu schämen, oder? Ich sehe Leute, die weinen in der Anbetung, weil sie einfach berührt sind. Oder mancher Schmerz kommt hoch und wird in der Gegenwart Gottes geheilt oder erlebt Heilung und Berührung, oder? Das ist eine wunderbare Sache. Die Bibel ist auch, hat ein wichtiges Buch, eins der wichtigsten, finde ich. Das sind die Psalmen. Das ist sozusagen das Gebetsbuch und das Gesangbuch der Bibel. Es sind verschiedene Autoren, aber viele der Psalmen sind auch von David geschrieben, dem König David, der ja auch selber Musiker war, Anbeter war. Und er schüttet sein Herz aus vor Gott. Ich habe es hier mal auf die erste Folie geschrieben, was eigentlich Psalmen sind. Es sind Lieder des Herzens. Das heißt, wir bringen Gott unsere Bitten, unser Gebet. Wir proklamieren auch Wahrheiten. Das sehen wir auch in den Psalmen. Es werden viele Wahrheiten einfach ausgesprochen. Es wird einfach in die unsichtbare Welt und auch zu unserer Seele gesprochen. Es gibt ja auch Psalmen, wo der Psalmist zu seiner eigenen Seele spricht, zum Beispiel Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, so ein Selbstgespräch mit der eigenen Seele. Ne? Man proklamiert Dinge in die unsichtbare Welt, man proklamiert sie in die eigene Seele, man proklamiert sie auch zu anderen Menschen hin, damit sie das hören und dadurch auch etwas geschieht. Proklamation, es ist Bitte, es ist Dank. Interessanterweise ist auch sehr viel Klage in dem Psalmen. Wie gesagt, wenn wir unser Herz ausschütten, dann hat da alles Raum. Lass alles raus vor Gott. Auch worüber du dich beklagst. David hat sich viel beklagt, die Psalmisten haben sich viel beklagt. Hey Gott, warum lässt du das zu? Warum handelst du nicht? Warum tust du dies? Warum tust du jenes? Warum hilfst du mir nicht? Und so weiter und so fort. So, sie lassen auch ihre Klagen vor Gott raus. Es ist auch viel Prophetie in dem Psalmen enthalten. So eine Riesenfülle. Ich persönlich mache es so, du musst es selber für dich entscheiden, wie du umgehst, auch mit der Bibel und so weiter. Ich lese jeden Tag morgens einen Psalm. Und zwar, ich mache es mir ganz einfach, ich fange bei Psalm 1 an und dann lese ich kontinuierlich, dann nächsten Tag Psalm 2. Nach 150 Tagen bin ich bei Psalm 150 und dann fange ich wieder von vorne an. So kann schon mal sein, dass auch mal ein Tag ausfällt. Aber so in der Regel kommt man zweimal im Jahr durch die Psalmen durch. Das ist cool. Dadurch verinnerlicht man auch viel, sag ich mal, von den Texten. Ich finde auch immer wieder Lieder, Lieder, die ich kenne, in den Psalmtexten. Dann während ich die lese, dann singe ich die Lieder auch. Und das ist einfach eine tolle Sache. Ich lese jetzt nicht nur Psalmen, ne? Ich lese immer ein Kapitel aus dem Alten Testament, da mache ich es genauso. Ich fange 1. Mose an, lese bis Malachi, fange wieder von vorne an. Da braucht man ungefähr ein Jahr, wenn man jeden Tag ein Kapitel liest beim Alten Testament. Und dann lese ich noch ein Kapitel im Neuen Testament, da kommt man auch fast zweimal im Jahr durch das ganze Neue Testament. So kann man Bibel lesen. Du kannst deine Bibel lesen, so wie du willst, so mache ich's. Und ich finde es gut. Es hilft mir, auch gerade die jeden Tag im Psalm zu lesen. So, was sind die wichtigsten Psalmen? Ich habe hier mal jetzt muss ich anschalten. Und dann kann ich weiterklicken, genau. Ich habe mal einige der Psalmen aufgeschrieben, die ich für am wichtigsten halte. Psalm 1, da gibt es auch ein schönes altes Lied dazu. Das kennen wahrscheinlich die wenigsten von euch noch. Wohl dem, der nicht wandelt, wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen. So, die jungen Leute kennen das nicht mehr. Das ist so vor 40 Jahren ungefähr vielleicht mal komponiert worden oder noch älter, keine Ahnung. Also ist nicht mehr so ganz up to date, was Melodie und Stil angeht. Aber ja, viele der Psalmen, sag mal, sind vertont worden auch. Und es ist schön, wenn man auch dann, wenn man die Psalmen liest, auch so die Lieder dazu parat hat. Ne? Psalm 1, Psalm 22 ist so einer der 16, es gibt 16 Psalmen, die ganz konkret Dinge benennen aus dem Leben von Jesus. Also exakt Dinge vorhersagen, die Jesus später getan und erlebt hat. Psalm 22 beschreibt zum Beispiel das ganze Geschehen am Kreuz, bis in Details. Zum Beispiel, dass Gewand zerrissen wird und zerteilt wird unter die Leute und so, oder die Hauptleute. Also es gibt in den Psalmen so viele Prophetien über Jesus. 16 Psalmen, die nennen ganz konkrete Dinge aus dem Leben von Jesus. Und dann gibt es noch viele andere Psalmen, die indirekt auch auf Jesus hinweisen. Das finde ich auch sehr faszinierend, wie viel damals schon über Jesus eben vorhergesagt und ausgesagt wurde. Dann Psalm 23, natürlich der bekannteste Psalm, lernt jeder meistens im Religionsunterricht, wer dabei war, auswendig. Psalm 27 auch sehr bekannt. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Von wem sollte mir grauen? Auch sehr ermutigende Verse. Dann gibt es die sogenannten Bußpsalmen, wie Psalm 32. Glücklich sind all die, denen Gott die Schuld zugedeckt hat. Da merkt man so richtig, wie zerknirscht die Beter oder Psalmdichter und Sänger sind über sich selber, über ihre eigene Schuld. Hä, wie konnte ich das tun? Und meine eigene Schuld hat mich erdrückt, heißt es einmal. Ich war wie tot, weil dieses schlechte Gewissen und die Schuld, die ich auf mich geladen hat, mich so erdrückt hat. Und da gibt es viele Psalmen, die auch darüber berichten. So, auch das wird nicht ausgespart. Ne? Wir als Menschen laden Schuld auf uns. Deswegen brauchen wir auch einen Retter, einen Erlöser, ein Kreuz, einen, der für unsere Schuld bezahlt. Und in vielen Psalmen wird das bekannt und ausgedrückt. Hey, ich bin schuldig geworden. Und gerade Gott freut sich, glaube ich, das heißt es auch mal an verschiedenen Stellen, Gott freut sich nicht über das Opfer von fetten Böcken und Stieren, sondern worüber freut er sich? Heißt es auch in einem Bußpsalm, über ein zerschlagenes und gedemütigtes Herz. Jemand, der unter sich selber und unter seinen Dingen leidet, die er falsch gemacht hat. Darüber freut sich Gott. So, Bußpsalmen wie Psalm 32, dann Psalm 91, da predigt Dave heute drüber in Memmingen. Und wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, gibt es auch ein sehr schönes Lied, singe ich jetzt nicht vor, Psalm 103, habe ich schon auch kurz erwähnt, lobe den Herrn, meine Seele, gibt es viele Lieder auch, die das vertont haben. Ne? Also es ist eine Fülle an wunderbaren Psalmen. Und heute spreche ich mit euch, spreche ich über dem Psalm 139. Und ich habe es mal so inhaltlich überschrieben. Gott ist allwissend, allgegenwärtig und allmächtig. Die Eigenschaften Gottes werden in diesem Psalm uns vor Augen geführt. Oder David, der diesen Psalm auch geschrieben hat, führt sich das selber vor Augen, wer Gott eigentlich ist. Er weiß alles. Er ist überall da und er kann alles. Für mich ist auch ein bisschen ein Hinweis der Psalm 139 auf die Dreieinigkeit. Warum? Also gerade diese drei Kennzeichen, wissend, allgegenwärtig, allmächtig. Könnte man sagen, Gott der Vater ist allwissend. Der Heilige Geist ist allgegenwärtig, ne? Wird auch gerade in dem Psalm 139 beschrieben. Wohin könnte ich gehen vor deinem Geist und so weiter. Und Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Jesus ist allmächtig. So, es werden verschiedene Aspekte hier auch von der Dreieinigkeit beschrieben, ne? Und es bringt uns zum Staunen. Immer wieder staunt der Psalmdichter über Gott. Kommt irgendwann ins Staunen. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir in deiner Gebetszeit geht. Fängst du gleich sofort mit Staunen an? Ich manchmal nicht. Manchmal schütte ich auch erst mein Herz aus und klage und sag einfach, wie es mir geht und so. Und dann denke ich über Gott nach. Dann denke ich über das nach, was er getan hat in meinem Leben, was er gerade im Moment überall auf der Welt tut. Ich bin jemand, der sich sehr viel umhört. Was tut Gott gerade im Moment so, auch in den verschiedenen Kontinenten und so weiter? Wo ist er gerade am Werk? Und dann, oder was hat er auch in der Bibel in verschiedenen Dingen getan? Und dann komme ich ins Staunen, weil ich über ihn nachdenke. Ne? Ich komme dann so von mir selber weg, von meiner eigenen kleinen Welt und meinen eigenen Problemen und schaue auf ihn und denke, oh Gott, du bist groß. Und du hast schon so große Dinge getan. Und du tust jetzt gerade so viele große Dinge. Vielleicht in meinem Leben nicht oder ich sehe es nicht, aber woanders oder bei anderen Menschen zumindest. Und dann kannst du das auch bei mir tun. Stimmt's? Dann kommt man irgendwie an den Punkt, dass man sagt, hey, wenn du das bei anderen kannst, wenn du es woanders tun kannst, wenn du es früher gemacht hast, dann kannst du es jetzt auch bei mir machen. Und man kommt ins Staunen und ins Schwärmen über Gott. Ich fange mal mittendrin an in der Auslegung von diesem Psalm. In Vers 14 heißt es, ich danke dir, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Also als David anfängt, so über Gott nachzudenken und so weiter, dann kommt er irgendwann an diesen Punkt, er denkt auch über sich selbst nach und denkt, hey, eigentlich bin ich gar nicht so schlecht. Hey, ich habe einen tollen Körper, was der alles kann und so. Augen, Ohren, ich kann sehen und so. Ich kann mich bewegen, ich kann nachdenken. Wow, das alles hast du gemacht, Gott. Gar nicht so schlecht. Und auch in meinem Charakter vielleicht oder in meiner Persönlichkeit. Hey, da gibt es vielleicht Dinge, die sind richtig gut. So, er denkt darüber nach. Und kommt zu dem Schluss, ich bin wunderbar und einzigartig gemacht. In der Schöpfung wird es beschrieben, ganz am Anfang der Bibel, wo Gott alles macht und alles schafft, Tiere und Pflanzen und so weiter. Es war alles gut, weil Gott macht nichts Schlechtes, oder? Ich möchte mal ein lautes Amen hören an der Stelle. Gott macht nichts Schlechtes! Amen. Von Gott kommen nur gute und vollkommene Dinge. Der hat nie sich irgendwas Schlechtes ausgedacht. Als er die Schöpfung gemacht hat, da hat er gesagt, das war gut. Jeden Tag hat er aufgehört, das war gut, super. Der war zufrieden mit sich selber, mit seinem Tageswerk. Und als er es angeschaut hat, hat alles gut funktioniert. Und am Ende, am sechsten Tag, da sagt er, als er den Menschen macht, nämlich dich und mich. Was sagt er da? Sehr gut. Eins. Cool, oder? Ich glaube, vielleicht sagen wir uns das zu wenig, machen wir uns zu wenig bewusst, hey, wir sind sehr gut in Gottes Augen gemacht. Ist das wahr? Nun, ich komme ja auch später noch auf andere Dinge zu sprechen, auch aus diesem Psalm. In der Philosophie und auch in der Theologie, da gibt es seit jeher, eigentlich schon vor biblischen Zeiten, auch in der antiken griechischen Philosophie und bis heute in der Philosophie, auch in der Theologie, gibt es die Frage, ist der Mensch gut oder ist er schlecht? Und letztendlich müssen wir an den Punkt kommen, er ist beides. Er ist weder gut noch schlecht, sondern er hat beides in sich. Aber ich will jetzt mal bei diesem Punkt stehen bleiben. Wir können nicht auch nicht alles relativieren, wenn wir alles nur so, sag ich mal, einebnen und sagen, er ist weder gut und schlecht, wir sind nur durchschnittlich, wir sind so mittelmäßig, da ist nichts Gutes, da ist auch nichts Schlechtes. Da sollen wir nicht hinkommen. Ne? Wir sollen das mit voller Begeisterung erkennen, wie gut wir gemacht sind und was Gutes Gott in uns geschaffen hat und richtig jubeln darüber. Und wenn wir das Schlechte erkennen in uns, dann sollen wir heulen und weinen und Zähne knirschen und verzweifeln, wie es in dem Bußpsalm ist. Also die Emotionen dürfen nicht so nivelliert werden. Naja, ich bin gut und schlecht, beides ist halt so Mittelmaß und so. Ich kann weder staunen noch richtig jammern über mich selber. Ne? Passt schon. Aber das ist nicht das, was Gott will. Ich glaube, er möchte, dass wir auch richtig jubeln können über uns selber, wie gut wir sind, wie er hier sagt, hey, ich danke dir, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Der Mensch ist einfach genial. Wenn ich so schaue, was Menschen auch alles zustande gebracht haben, ne? An Erfindungen zum Beispiel. Ich bin so ein Fan von Technik zum Beispiel. Was Menschen in der Lage sind, an technischen Erfindungen auf die Beine zu stellen, das ist der Hammer. Immer wieder neue Maschinen und wie die Computer sich weiterentwickeln und Smartphones und so weiter. Ne? Das ist irre, was Menschen können und zum Mond fliegen und Raketen bauen und so weiter. Wozu der Mensch in der Lage ist. Ist doch genial. Und dann auch in Kunstwerken. Ich bin auch jemand, der Kunstwerke liebt. Ich habe ja auch früher Musikwissenschaften studiert, auch klassische Musik und alle Musikformen, Jazz, Popmusik und so weiter. Was Menschen in der Musik alles geschaffen haben. Genial. Und auch in der Kunst, Bilder und Skulpturen und so weiter. Filme, ich bin auch ein Filmfan und da kann man doch staunen, wozu Menschen in der Lage sind. Das ist doch super, das ist doch ein Spiegelbild von der Schöpferkraft Gottes, oder nicht? Finde ich. Darin wird die schöpferische Kreativität, die Gott hat, sichtbar in dem, was auch Menschen zustande bringen kann. Und wir spiegeln in dem Gott wieder, auch in dem Guten. In der Seelsorge ist es so, gut, ich habe das jetzt persönlich mit Männern weniger gemacht, aber meine Frau, wenn sie mit Frauen Seelsorge gemacht hat, die ein Selbstwertproblem hatten, also sich selber nicht gut annehmen konnten. Ja, ich bin ja nicht so schön und es gibt so viel schönere Frauen und wer will mich schon leiden und ich selbst mag mich auch nicht leiden. Und gibt es solche Menschen, gibt es solche Frauen? Ja, es gibt einige, es gibt viele sogar. Männer haben auch Minderwertigkeitsprobleme an anderen Punkten vielleicht, aber meine Frau hat jetzt gesagt, okay, eine gute Therapie ist, wenn du dich morgens früh vor den Spiegel stellst und im Psalm 139, Vers 14 zitierst und dich anschaust und dich anlächelst im Spiegel und sagst, ich danke dir, Gott, dass du mich auf eine wunderbare und einzigartige und erstaunliche Weise geschaffen hast. Das ist eine gute Therapie. Weil es ist die Wahrheit. Und diese Gedanken, wir sind minderwertig und alle anderen sind besser oder schöner oder hübscher, das sind Lügen. Weil wir sind einzigartig und wunderbar gemacht. Und ein Mann soll das zu seiner Frau sagen, am besten jeden Tag zu seiner Ehefrau, nicht zu anderen Frauen, besser. Du bist so wunderschön und so wunderbar und so einzigartig. Herrlich, wie Gott dich gemacht hat. Ist das gut, wenn ein Ehemann das zu dir sagt? Es fühlt sich das schön an. Ja, es ist gut. Wir Männer, ich nehme mich mehr so ein. Lass uns das öfter zu unseren Frauen sagen, wie wunderschön sie sind. Aber nicht nur wir Männer müssen es den Frauen sagen, sondern die Frauen müssen es sich auch selber sagen. Und Gott danken. Und vor den Spiegel stellen und sagen, danke, wie wunderschön du mich gemacht hast. Danke, Herr, ich bin wunderbar und einzigartig. Sogar mit meinen Falten und hey, wisst ihr, dass Leute, die Schönheitsoperationen machen, hinterher nicht glücklicher sind? Die machen eine nach der anderen und sind immer noch nicht zufrieden. Es ist was in uns, was Inneres, wo wir Ja sagen zu dem, dass wir gut gemacht sind, dass wir ein gutes Werk Gottes sind. und dass Gott es gut gemeint hat, als er mich gemacht hat. Jetzt kommen wir zu der Kehrseite. So, der Mensch ist sehr gut, war mein erster Punkt. Sehr gut gemacht von Gott. Und auch sehr gut in vielen Dingen, sagen wir mal, seiner Schöpferkraft und so weiter. Aber der Mensch ist auch sehr schlecht. Psalm 1 sagt er, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Und schlecht meine ich in dem Sinne, dass der Mensch, gucken wir jetzt erstmal auf die Menschheit, sage ich mal insgesamt, und die Geschichte der Menschheit, wir kennen so viel Böses, oder? Also nehmen wir mal Extreme wie Hitler oder so und den Massenmord an den Juden, aber das ist ja nicht das Einzige. Hey, wenn wir in die Geschichte schauen, wie viel Schlechtigkeit hat der Mensch bewiesen? Wie furchtbar gemein und grausam er sein kann zu anderen. Der Mensch ist sehr schlecht. Und die Bibel sagt ganz klar, Schuld daran ist, dass wir uns von Gott entfernt haben. Es fing an im Paradies schon, als die Menschen sich vor Gott weggelaufen sind, sie versteckt haben, dann vertrieben wurden aus dem Paradies, dann kam der erste Mord, der Brudermord und so weiter. Es fing ja gleich an mit der Schlechtigkeit. Dann war es irgendwann so schlecht, dass Gott es bereut hat, dass er überhaupt den Menschen gemacht hat. Ich bereue es. Und er hat, sag mal, mit der Menschheit auf einen Schlag mit der Sintflut Schluss gemacht. Nur eine Familie hat er gerettet, weil er doch irgendwo die Hoffnung hatte, dass es nochmal einen neuen Anfang geben kann. Und ich glaube, er hat von Anfang an, oder nicht nur glaube, ich weiß es, er hat von Anfang an auch schon die Erlösung gesehen durch Jesus. Und er wusste, für die Schlechtigkeit der Menschen gibt es eine Antwort. Und aber der Mensch ist sehr schlecht und diese Schlechtigkeit kommt, wenn wir ohne Gott unterwegs sind, dann werden wir schlecht, dann werden wir gemein, dann werden wir brutal, dann werden wir gehässig, dann werden wir neidisch, egoistisch, böse, ungerecht. So, jeder wird sagen, wenn er die Weltgeschichte anschaut und das stimmt. Das Problem ist nur, dass die wenigsten Menschen sagen, das stimmt auch für mich. Ich bin auch schlecht. Ich brauche genauso Gnade wie Hitler. Ich brauche genauso Erlösung wie Hitler. Ich habe genau dieselben bösen Dinge in meinem Herzen und in meinem Leben wie er. Vielleicht kommt es nicht so offensichtlich zutage. Aber ich bin genauso schlecht. Ich bin genauso erlösungsbedürftig wie alle, wie der böseste Mensch, den ich kenne. Wäre das wichtig, dass jeder Mensch an den Punkt kommt? Ich glaube schon. Und seine eigene Schlechtigkeit auch sieht und erkennt. Erforsche mich, Gott, prüfe mich, sieh mir ins Herz. Der Mensch ist verloren, er ist vergiftet. Die Bibel nennt auch klare Antwort, das ist letztendlich eine Macht, die durch die Trennung von Gott in uns Kraft gewonnen hat, das ist die Macht der Sünde. Und durch die Macht der Sünde hat der Teufel ganz direkten Einfluss auf unser Leben und zerstört uns. Ich habe das an vielen Punkten in meinem Leben erlebt. Welche Macht die Sünde hat, welche Kraft der Teufel hat, dadurch uns zu zerstören. So, jeder Mensch muss an den Punkt kommen, da gibt es auch viel Schlechtes in mir, nicht nur bei anderen. Dann der nächste Aspekt. Das ist so einer der schönsten, aber da komme ich gleich noch genau. Herr, wohin sollte ich gehen? Vor deinem Geist. Wir Menschen, eben auch wegen der Macht der Sünde und dass wir von Gott getrennt sind, wir verlaufen uns, wir gehen in die Irre, wir treffen falsche Entscheidungen, wir gehen in unserem Denken auf falsche Wege und treffen dann falsche Entscheidungen. Wir verlaufen uns und enden an Punkten in unserem Leben, wo Gott die wollte, dass wir sind. Aber das Gute ist, dass Gott sagt, egal wo du bist, egal wohin du gelaufen bist, egal wo du dich versteckt hast, in welche Gebundenheiten und Gefangenschaften und schlimme Dinge, sogar kriminelle Dinge du geraten bist, ich bin da. Ich gehe dir nach. Von mir kannst du nicht fliehen. Und nicht nur in dem Sinne so, Big Brother is watching you, also so dieser Überwachungsgedanke, Gott überwacht uns auf jedem Schritt und Tritt, sondern eher, ich empfinde das eher so auch hier in dem Psalm, Gott ist da, um uns zu helfen, um uns zu retten, egal wohin wir uns verlaufen haben. Oder er geht uns nach. Jesus sagt einmal, er bleibt da nicht in der Sicherheit mit den 99 Schafen, sondern wenn ein Schaf sich verlaufen hat, dann geht er raus, dann geht er hinterher, dann sucht er das Schaf, und bis er es gefunden hat. So, Gott geht jedem Menschen nach. Das ist nicht so gut. Und wenn wir darüber nachdenken, in unserem eigenen Leben, dann erkennen wir das auch. Herr, du bist mir nachgegangen an so vielen Punkten. Und es ist so wichtig, dass wir das für jeden Menschen, egal wer in unserer Umgebung ist, wie schlimm die auch sein mögen und wie, keine Ahnung, wie verloren sie sind, wie zu und verschlossen sie sind, auch Gott gegenüber. Wir müssen uns das bewusst im Kopf haben, Gott geht ihnen nach. Vor Gott sind sie wie ein offenes Buch. Und Gott will sie retten und er will sie, ihnen seine Liebe auch zeigen, auch dann, wenn sie das nicht verdient haben oder gerade dann, wenn sie es nicht verdient haben. Da gibt es diesen schönen Vers, dann nehme ich Flügel der Morgenröte, bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Es ist für mich so ein Trost. Ich kann hingehen, wo ich will. Ich kann sogar Fehlentscheidungen treffen. Gott sagt nicht, naja, mal schauen. Nein, er geht mir nach, er geht mir hinterher, er ist überall da, wo ich bin. Und er lässt mich nicht im Stich, er lässt mich nicht fallen. Seine Hand hält mich, seine Rechte führt mich. Und natürlich ist es am besten, wir entscheiden uns ganz bewusst, wir gehen mit Gott auch überall hin, wo wir sind, und gehen nicht alleine oder fliehen vor ihm. Dann kommt der nächste Vers. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich am Entstehen war, hast du mich schon gesehen. In einer Übersetzung, in der urtextnahen Übersetzung heißt es, meine Urform, und da könnte man eigentlich auch einsetzen, mein Embryostadium sahen deine Augen. So Gott, das Leben oder dass Gott auf uns aufmerksam wird, beginnt nicht erst ab der Geburt, wenn wir sozusagen aus unserem Mutterleib rauskommen, sondern schon im Mutterleib ist Gott da. Und es heißt auch, dass er uns im Leib meiner Mutter sogar geformt hat. Für mich ist das ein sehr starkes Argument für den Schutz des ungeborenen Lebens. Ich glaube, ein Christ kann nicht anders, wer diesen Vers kennt und wirklich auch verdaut und innerlich darüber nachdenkt, kann nicht anders als sagen, hey, ich muss für den Schutz des ungeborenen Lebens kämpfen. Schon ab der Zeugung, dem ersten Moment, das Embryo im kleinsten Stadium, da kann man vielleicht noch sagen, im ersten Stadium, in den ersten Tagen, das ist noch ein Zellklumpen, wie manche behaupten, aber du siehst es schon nach relativ kurzer Zeit, wie sich die einzelnen Organe entwickeln und so weiter. Ich habe schon sehr, sehr viele solche Ultraschallbilder gesehen von meinen eigenen Kindern und Enkeln und so weiter. Ne? Wie schnell das geht. Ne? Nach wenigen Monaten siehst du schon alles. Und du siehst, wie wunderbar Gott da schon im Mutterleib uns formt. So, wir müssen das schützen. Wir müssen uns dafür einsetzen. Ich weiß nicht, ob ihr gerade den Streit um die neuen Verfassungsrichterin mitbekommen habt, wo einige aus der CDU, CSU jetzt gesagt haben, die wollen wir nicht haben, weil sie eben auch diesen Schutz des ungeborenen Lebens aufheben will. Und wenn so jemand im Verfassungsgericht sitzt, da gibt es ja jetzt einen riesen Tumult, sag ich mal, im Bundestag deswegen. Ne? Aber ich finde es mutig und ich finde es auch richtig, wenn sich Menschen auch in der Politik und in der Öffentlichkeit für den Schutz des ungeborenen Lebens einsetzen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen da war. Da gibt es dann ein schönes Zitat, das habe ich auch mit dazu hier auf die Folie geschrieben, von Ernst Modersohn. Gott kennt dein Gestern, gib ihm dein Heute, er sorgt für dein Morgen. Alle Tage meines Lebens hast du schon in dein Buch geschrieben. Ja, nun könnte man sich fragen, ist alles schon vorher bestimmt sozusagen? Martin, hast du keine Wahl? Gott hat das halt schon so entschieden, er hat das schon in seinem Buch geschrieben, was du heute zum Mittagessen wirst, wo du heute Nachmittag spazieren gehst und so weiter. Er hat es in seinem Buch geschrieben, du hast keine Wahl, du bist eine Marionette. Ich glaube, ich persönlich, jetzt sage jetzt mal meine Überzeugung, Theologen sind da ja auch ein bisschen unterschiedlich an dem Punkt unterwegs. Meine Überzeugung ist, wir haben in jedem Moment, an jedem Tag, in jeder Situation die freie Wahl zu tun und was wir nicht und was wir lassen wollen. Gott hat uns so geschaffen. In seinem Bild. Ist Gott unfrei? Nein. Gott ist frei. Er kann jeden Moment tun und lassen, was er will. Und wir auch. Der Mensch ist frei. Du kannst dich entscheiden, was du machen willst. Du kannst sagen, heute gehe ich in den Gottesdienst oder ich gehe nicht. Da zwingt dich Gott nicht dazu. Oder zu beten oder sonst irgendwas zu tun. Jeden Moment, jeden Tag hast du freie Wahl, was du tust und was du nicht tust. Ich glaube, was damit gemeint ist, Gott weiß einfach alles schon vorher. Das ist für uns schwer vorstellbar. Ne? Gott kann in die Zukunft schauen. Er weiß einfach alles. Und vom ersten Moment an, schon bevor er die Schöpfung gemacht hat, wusste er alles bis zum Ende. Geht das in unseren Kopf rein? Deine Gedanken sind mir zu hoch, sagt David. Ich kann sie nicht fassen. Das ist mir zu hoch. Aber es tröstet mich auch. Weil ich weiß, Gott bleibt immer souverän. Er weiß ja sowieso schon, was passiert. Er weiß sogar die Fehler, die ich machen werde. Die Fehlentscheidungen, die ich treffen werde. Und er baut die irgendwie mit ein in seinen Plan. Das ist ja keine Entschuldigung dafür, dass ich jetzt sage, oh, ist egal, ich kann ja auch Mist bauen. Ne? Gott macht schon was Gutes draus. Nein, so nicht. Ne? Aber so, für mich tröstet das, dass ich weiß, selbst wenn ich mal mich falsch entscheide, Gott hat es sowieso schon vorher gewusst. Und er hat das mit eingebaut in seinen Plan. Ist doch cool, oder? Es ist so gut, finde ich, dass wir weiß, Gott ist in Kontrolle und er weiß alles. Und er weiß alles, was passiert ist in der Vergangenheit und er weiß auch alles, was schon in der Zukunft, was in der Zukunft noch passieren wird. Seine Gedanken kommen zustande. Im Leben von denen, die ihm die Herrschaft geben. Sagen, Herr, ich will, dass du regierst in meinem Leben. Deswegen werde ich trotzdem noch falsche Entscheidungen treffen, hin und wieder. Aber Gott kann, wird dann zu seinem Ziel kommen mit mir. Halleluja, das ist doch gut. Er wird zu seinem Ziel kommen. Ein kleiner Fehler von mir wird nicht alles verbocken, wird nicht alles durcheinander bringen von seinen guten Gedanken. So, er weiß alle Tage, die kommen sollen. Dann gibt es einen bisschen schwierigen Abschnitt in diesem Psalm. Da kommt David ziemlich in Schimpfen über seine Feinde und sagt Gott, er soll sie alle umbringen und vernichten und zerschmettern und so weiter. Ich kenne das auch, manchmal könnte ich auch so richtig so loslegen und sagen, was Gott alles mit meinen Feinden tun soll oder mit den Leuten tun soll, wo ich mich ungerecht behandelt fühle oder so. Und wir dürfen das Gott, ich finde das schön, dass wir es Gott auch sagen dürfen. Wir müssen also aus unserem Herzen keine Mördergrube machen vor Gott. Wenn da Mördergedanken drin sind, dann lass sie raus, aber vor ihm. Das sind meine Gedanken, das sind meine echt. Du kennst ja sowieso mein Herz, du weißt, dass das da drin ist. Am liebsten würde ich sie. Aber dann überlass die Rache ihm. Das ist das, was Gott sagt. Dann lass mich machen. Üb du nicht selber Rache. Oder sei du nicht selber, wenn andere zu dir böse waren, sei nicht wieder böse zu ihnen. So, sozusagen Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist nicht mehr das. Ich glaube, es ist sowieso nicht das, was Gott je gewollt hat, sage ich mal, dass wir so miteinander umgehen. Aber das wäre jetzt ein anderes Kapitel, das zu erklären. Aber nicht, wenn jemand böse zu mir wäre, bin ich auch böse zu ihm. Wenn jemand mich schlecht behandelt, behandle ich ihn auch schlecht. Sondern wir segnen die, die uns verfolgen. Wir tun Gutes denen, die uns hassen. Wir beten für die, die uns fluchen und so weiter, ne, sagt Jesus. Aber erstmal müssen wir manchmal das, was wir gerne tun würden, vor Gott ausschütten, wie David. Dann sind wir irgendwie auch freier und zu sagen, okay, jetzt lasse ich es los und lasse ich es in deine Hand. Und am Ende kommt dann dieses Gebet und ich sage mal, das ist ein Gebet, ich würde dir raten und mir selber auch, mach das, dieses Gebet, der letzten Vers im Psalm 139 zu deinem täglichen Gebet. Erforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz. Wisst ihr, die Dinge, die wir tun, können auch manchmal vielleicht oberflächlich gesehen gut sein, aber wir tun es vielleicht aus ganz falscher Motivation. Weil wir selber gut dastehen wollen zum Beispiel oder so. Ne? Sieh mir ins Herz. Sieh, wie ich es wirklich meine, was meine echte Motivation ist in meinem Herzen. Prüfe mich, Herr. Forsche in mir. Das ist ein gutes Gebet. Damit ich nicht auf falsche Wege abgehe, ableite, dass ich, ob ich in Gefahr bin, die Unzeugung zu werden. Und wenn ich das schon bin, dann hol mich wieder zurück auf den Weg, den du für mich geplant hast. Ich bete das oft, nicht immer in diesen Worten, aber in dem Sinn. Fast jeden Morgen bete ich so in der Art. Bitte Herr, halt mich fest. Du weißt, ich kann so einen Mist bauen. Bewahr mich davor. Beschütz mich vor mir selber. Und verändere du mich auch in meinem tiefsten Inneren. So, wir sind am Ende vom Psalm und auch am Ende der Predigt und wir stehen gemeinsam auf. Jesus, ich danke dir so sehr für diesen wunderbaren Psalm. Er hat so eine Fülle an so wichtigen und guten Gedanken, dass du all wissend bist, allgegenwärtig und allmächtig. Vater, Sohn, Heiliger Geist, dass wir gut gemacht sind, dass wir jubeln dürfen auch darüber, über die guten Dinge, die du alles in uns hineingelegt hast, in unser Leben, wie schön wir sind, wie schön unsere Ehefrauen sind und für die Ehefrauen, wie wunderbar und lobenswert unsere Ehemänner sind. Und dass wir das auch sagen und aussprechen zu uns selber und zueinander. Diese Genialität, die du in uns hineingelegt hast, dass wir ein Spiegelbild sind von dir selber. Und auch ein Spiegelbild von deiner Schöpferkraft. Und Herr, du hast so viel Gutes in uns hineingelegt. Und ich spüre gerade im Moment durch den Heiligen Geist, dass Gott hier das, ich glaube nicht nur einer Person, aber mindestens einer Person, so ganz direkt sagen möchte, dir fällt es schwer, dich selber anzunehmen und zu dir selber zu sagen, ich bin wunderbar und schön und einzigartig. Aber hör, dass Gott das zu dir sagt. Stell dich vor den Spiegel oder stell dich vor ihn in sein Angesicht, in seine Gegenwart und hör, wie er zu dir spricht. Du bist mein Meisterwerk. Du bist ein Kunstwerk. Du bist wunderbar gemacht. Lehn dich nicht ab. Bewerte dich nicht niedriger, als ich dich bewerte. In meinen Augen bist du toll. Bist du klasse. Bist du super. Und ich will, dass du das weißt. Und dass du es auch spürst. Dass du das hörst von mir. Und dass du das annimmst in deinem Herzen, wie gut ich dich gemacht habe, wie schön und wie einzigartig. Bewerte dich nicht selber nach den Maßstäben dieser Welt, nach den Schönheitsidealen dieser Welt oder nach den Leistungsansprüchen oder Kategorien dieser Welt, was ein Mann oder eine Frau sein muss oder wie sie sein muss oder was wir alles zustande bringen möchten. Bewerte dich nicht so, bewerte dich gar nicht, sondern hör meine Bewertung über dich und in meinen Augen bist du super. Halleluja, danke, Herr.